So, noch kurz, ist jemand hier, der bis jetzt eigentlich fast nichts verstanden hat, der gerne die Predigt auf Deutsch möchte? Das können wir sehr gerne machen. Lieber Deutsch, dann machen wir das auf Deutsch, das ist okay, kein Problem. Also auf Schweizer, Deutsch, Deutsch. Aber ich werde mir Mühe geben. So, dieses Glas hier, was würdet ihr sagen, ist es halb voll oder ist es halb leer? Halb voll, beides. Genau, wir sehen alle das gleiche Glas, doch ich würde wetten, dass wir nicht alle zum gleichen Schluss kommen. Manche sagen halb voll, die anderen sagen halb leer. Es ist eine Frage vom Blickwinkel, eine Frage der Perspektive. Und diese ist wiederum beeinflusst von deinem Charakter, von deiner Herkunftsfamilie, von deinem Lebensstil. Und das alles zusammen gibt die Art, wie du Dinge anschaust, die passieren, deine Umstände in deinem Leben, das alles, wie du etwas interpretierst, eine Situation. Und da ich ja ein hoffnungsloser Optimist bin, sagt zumindest meine Frau, sehe ich jetzt das Glas eher halb voll. Jetzt hier noch ein Bild für euch. Wir sehen alle das gleiche Bild, aber ich würde wetten, wir sehen nicht dasselbe. Wer sieht alles eine alte Frau? Wer sieht die junge Frau? Wer kann switchen zwischen beiden? Sehr gut. Die Alte schaut so nach vorne, die Jüngere eher so etwas nach hinten. Aber es ist ein und dasselbe Bild, aber wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie wir eine Situation, Lebensumstände wahrnehmen, wie wir etwas deuten, was passiert, das ist so entscheidend. Es ist extrem entscheidend, weil es beeinflusst unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Und das sehen wir jetzt auch sehr gut in der heutigen Zeit. Gerade jetzt die ganzen Diskussionen, die da abgehen, um die Maßnahmen vom Bund. Für manche ist es zu viel, für die anderen ist es zu wenig, zu hart, zu weich. Unbedingt impfen, sagen manche, die anderen sagen unbedingt nicht impfen. Ein, hin und her. Und ich finde es wirklich spannend, diese Unterschiede wahrzunehmen. Nicht nur bei den Menschen außerhalb, sondern auch in den Kirchen. Wir haben jetzt vom Credo viel mit verschiedensten Kirchen zu tun, mit unterschiedlichen Christen zu tun. Und diese Unterschiede wahrzunehmen, finde ich extrem spannend. Ich möchte es auch nicht werten oder so, aber manche sehen diese Zeit, dieses 2021, sehen sie als furchtbar schlimm. Als Krise, da kommen Wörter wie Trübsalzeit und Endzeit, das Ende der Welt ist nahe. Und sich selber sehen sie als kleine, letzte Kämpfer, arm und verloren für die Wahrheit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, die sprechen von Chancen. Die sprechen von offenen Herzen. Da ist Erwartungshaltung da, Aufbruchstimmung. Das ist so eine Motivation. Da höre ich auch Worte wie Erweckung wird passieren in diesem Land. Klar, da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, logisch. Da gibt es auch vieles zwischendrin. Aber manchmal sind diese zwei unterschiedlichen Meinungen, diese zwei Pole, sogar in der gleichen Familie vorhanden. In der gleichen Ehe. Also in der Ehe vorhanden. Das ist herausfordernd. Das ist schwierig. Aber auch in derselben Kirche. Und da einen großen Respekt an alle Pastoren, an alle Gemeindeleitungen, die das irgendwie unter ein Dach bringen müssen, diese zwei Pole. Aber es ist schon speziell. Es ist die gleiche Zeit, die gleichen Bestimmungen vom Bund, aber doch irgendwie gegensätzliche Schlüsse. Wie kommt das? Wie kommt das? Und ich denke, es hat mit unserer Perspektive zu tun, oder besser gesagt, unserer innersten Herzenshaltung. Und ich weiß jetzt nicht, wie du über all das denkst, was heute gerade abgeht da auf unserem Planeten. Und ich kann auch verstehen, wenn es dir etwas Angst macht. Oder wenn du sagst, hey, ich bin verunsichert, das kann ich sehr gut verstehen. Das Ganze ist ja auch nicht so einfach, auch wenn wir jetzt selber nicht schwer an Corona erkranken oder so, hat das für uns, viele von uns, auch wirtschaftliche Folgen. Einkommen, die gekürzt werden, Jobs, die verloren gehen. Also wir vom Credo, wir hatten nur im zweiten Lockdown, hatten wir ein halbes Jahr keinen einzigen Gast. Hey, da wo sonst viele Kinder und Teenies rumrennen und es einfach laut ist, Ruhe. Keine Erwachsenenfreizeiten, keine Bibelarbeiten, keine coolen Klettertouren mit den Gästen, einfach nur Leere. Es ist eine herausfordernde Zeit. Doch was das alles mit uns macht, Das hängt eben von der Perspektive ab. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen vielleicht für dich auch eine neue Perspektive einzunehmen, aber sicher eine bestimmte Perspektive auf das alles, was da geschieht. Denn wie ich gesagt habe, wie wir diese Situation für uns deuten, das beeinflusst unser ganzes Leben. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, sagt, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Also, anders ausgedrückt, nicht das, was wir erleben, nicht unser Umfeld, nicht das, was wir mit auf die Welt bringen, bestimmt uns, sondern die Schlüsse, die wir daraus ziehen. Und da ist unsere Herzenshaltung entscheidend. Und in der Bibel lesen wir eine Geschichte, die uns das sehr, sehr gut veranschaulicht. Wir Menschen, wir können ein und dasselbe erleben, aber komplett verschiedene Schlüsse daraus ziehen. Und zwar im 4. Mose, Kapitel 13 und 14, die Geschichte der 12 Kundschafter. Folgende Situation: Gott hat das Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter befreit, unter Mose. Er hat sie befreit und hat sie auf wundersame Weise durch dieses Schilfmeer geführt. Er hat das Heer des Pharao, das das Volk vernichten wollte, hat Gott vernichtet. Das ganze Kriegsheer vom Pharao. Er hat sie dann weiter versorgt mit Nahrung und Kleidung in der Wüste. Also das Volk, das hat Wunder um Wunder erlebt. Das hat Gottes Macht und Kraft, hat es gesehen und erlebt. Und jetzt stehen sie, das ganze Volk mit Mose, stehen vor diesem Land Kanaan. Dieses Land Kanaan, das Gott schon vor langer Zeit ihnen verheißen hat. Gott hat es versprochen, dass das Land ihnen gehören wird. Jetzt stehen sie an dieser Grenze und dann, lasst uns zusammen lesen, 4. Mose 13, die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber etwas, was ich bis jetzt oft überlesen habe, ist, dass diese Männer, die da ausgesandt werden, das waren nicht irgendwelche, die da zufällig rumstanden, oder so wie in der Schweizer Armee, wenn du zufällig rumstehst irgendwo, dann bist du sofort Freiwilliger und bekommst irgendeinen Auftrag. Nein, sie werden hier Fürsten genannt, Häupter. Also es waren Männer, die waren angesehen, das waren Vorbilder. Die hatten etwas zu sagen in ihrem Stamm, sie hatten eine gewisse Stellung und eine geistliche Reife auch. Aber heute wären das wahrscheinlich Leute, die irgendwo im Leitungsteam sind, in der Kirche. Und dann in den Versen 4 bis 16 werden sie sogar einzeln mit Namen aufgesagt. Und du kannst wirklich drauf gehen, wenn du mit Namen in der Bibel erscheinst, dann kennt man dich. Dann hast du einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und sie werden jetzt auch nicht von Mose einfach so losgeschickt: Geht mal schauen, schaut euch das Land mal an, macht so eine Städtetour oder so. Nein, sie bekommen einen konkreten Spionageauftrag. Sie sollen schauen, wie befestigt ist das Land, wie dick sind die Stadtmauern, wie viele Krieger gibt es, haben sie viele Waffen, wenige, wie viele Leute sind es, wie fruchtbar ist das Land. Also sie kriegen einen richtigen Spionageauftrag. Und dann Vers 25, nach 40 Tagen kommen alle 12 wieder zurück. Und dann lesen wir, ich lese den Vers 27, und sie erzählten ihm, also dem ganzen Volk, und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Stellt euch mal diese Situation vor. Das ganze Volk wartet gespannt, dass diese 12 zurückkommen. Und dann kommen sie endlich zurück. Und also ich kann es euch sagen, da war wahrscheinlich von der Großmutter bis zum kleinen Baby, war jeder da und hat gespannt zugehört, was sie berichten, wie das Land ausschaut. Und dann bringen sie da die Frucht des Landes mit. Eine Weintraube, die sie zu zweit tragen mussten, und sie sagen: Hey, es ist ein geniales Land. Es ist ein fruchtbares Land. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist so ein gutes Land und Gott will es uns geben. Halleluja. Es war ein kleines Fest wahrscheinlich. Alle haben sich gefreut. Gott ist gut. Es war eine Aufbruchstimmung da. Und alle sagten: Ja, lasst uns vorwärts gehen. Denn bis da waren sich nämlich alle noch einig. Doch dann gab es eine eine Spaltung, es gab einen Riss zwischen diesen Kundschaftern. Zehn sagten, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt in dem Land des Südens. Die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute vom hohen Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Das sagen 10 Kundschafter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast eine neue Idee oder ein neues Projekt im Job, in der Familie, vielleicht eine neue Wohnung, ein Auto in Aussicht oder was auch immer. Alles sieht super aus. In deinem Team ist Aufbruchstimmung, Motivation da. Alle sagen, ja, gehen wir vorwärts, packen wir das an. Und dann kommt das Wort, ja, aber. Oder allerdings. Dann kommt der Haken an der Sache. Und wenn das kommt, das ist wie wenn du einem Gummiboot hinten das Ventil aufmachst und machst, pssch, alle Luft ist draußen. Sofort. Das passiert extrem schnell. Alle Energie vernichtet. Und so war es auch beim Volk. Alles, was vorher war, weg. Die Stimmung hat gedreht. Und zwar von Aufbruch und Ermutigung zu Angst, Flucht und Entmutigung. Innerhalb kürzester Zeit. Aber Moment, da fehlen ja noch 2. He? Das waren erst die Meinung der 10 Kundschafter. Nämlich Kaleb und Josua, die sagten genau das Gegenteil. Sie sagen, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, hey, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Das ist schon krass. Das ist total eine andere Meinung. 180 Grad anders. 12 Männer. Sie sehen, sie erleben, sie riechen, sie fühlen dort, sie sind im gleichen Land. Sie erleben exakt dasselbe, doch ziehen gegensätzliche Schlüsse. 10 Kundschafter berichten negativ und nur Kaleb und Josua positiv. 10 sahen überall starke Krieger. 10 sahen überall Riesen, befestigte Städte und große Armeen. Und sich selber sahen sie als kleine, kleine Heuschrecken. Ihre Herzenshaltung war, Gott will, dass wir sterben. Gott meint es nicht gut mit uns. Er will uns ins Verderben bringen. Früher war doch alles besser, als wir noch Sklaven waren in Ägypten. Nicht Gott und seine Zusagen bestimmten ihr Denken und Handeln, sondern Angst, die Lebensumstände und menschliche Möglichkeiten. Doch Kaleb und Josua, die hatten eine ganz andere Herzenshaltung. Sie sagen, das Land ist sehr gut. Sie haben dasselbe gesehen. Sie sagen, das Land ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wo sind die Riesen? Sie sagen sogar, unser Brot werden sie sein, diese Riesen. Sie schauten auf Gott. Sie glaubten ihm und sie glaubten seinen Verheißungen. Und ihr Blick war auf Gott gerichtet, nicht auf die Umstände. Und wisst ihr, das gibt eine ganz andere Art von Glaubensleben. Ermutigend, voller Freude, voller Kraft, Lebensmut, einfach ganz anders. Und ich möchte heute in dieser Zeit, im 2021, genau diese Herzenshaltung haben, wie Kaleb und Josua. Der Herr ist mit uns. Wer sollte gegen uns sein? Und gerade diese Corona-Zeit, die entlarvt doch eigentlich schamlos unser Denken, besonders hier im reichen Westen. Wie denken wir von Gott? An was machen wir unser Leben wirklich fest? Wie steht es um unser Vertrauen in Gott? Schauen wir auf Jesus oder schauen wir auf Corona? Schauen wir auf Jesus oder lieben wir unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten? Oder den Materialismus und den Reichtum? Leute, das ist wie bei einer Senftube. Unter Druck kommt raus, was in uns ist. Bei einer Senftube ist es Senf. Bei uns, unter Druck, wird unsere innerste Herzenshaltung sichtbar, weil dann kannst du nicht mehr spielen, wenn du unter Druck bist. Dann kommt das raus, was in dir ist. Und es wird sichtbar, auf was unser Fokus liegt. Vor kurzem sagte mir ein Christ, das war, glaube ich, im Credo auch, sagte zu mir, hoffentlich wird das Leben bald wieder normal. Ich habe gefragt, normal? Wessen Normalität meinst du? Die des vom Kind, das heute in Afrika verhungert? Oder die vom Christen in Nordkorea, der heute misshandelt wird? Wessen Normalität? Die Normalität, dass wir wieder frei in die Ferien fahren können und unsere Bäuche füllen? Was ist schon normal? Und ich hoffe nicht, dass es für uns normal ist, dass heute 20.000 Kinder verhungern. Aber ich glaube, es ist einfach so. Wisst ihr, Coronavirus ist schlimm und ich will das ja auch nicht abschwächen. Und ich kenne auch Leute, die hatten einen ganz schweren Verlauf. Und das ist wirklich schlimm. Und ich will das nicht abschwächen. Aber ein x-fach weniger Tote als durch Hunger. Aber an die Hungersnot haben wir uns gewöhnt. Und ich denke, vielleicht ist es das, dass wir Reichen hier im Westen, Hunger ist für uns keine Bedrohung. Wir können nicht an Hunger sterben, eher wir überfressen uns. Vielleicht ist das das Problem. Aber der Einzige, der auf diesem Planet wirklich etwas ändern kann, das ist nicht 4G, 5G, 10G, das ist Jesus Christus. Wenn Menschen zu Jesus Christus kommen, verändert es alles. Es verändert ihr Herz, es verändert ihre Sicht auf die Dinge, es verändert eigentlich alles. Und die einzigen Menschen, die auf diesem Planet voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft gehen können, das sind eigentlich wir Christen. Denn egal was passiert, egal was kommt, Christus ist Sieger. Einer meiner Lieblingsverse steht in Kolosser 2,15. Er, Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Die Zeitform hier ist Vergangenheit. Das ist passiert. Christus ist Sieger. Ein für alle Mal. Und es ist so wichtig, an was wir uns festhalten. An was wir uns festhalten, an was, dass wir schauen. Wir haben einen Gott der Ermutigung. Wir haben einen Gott des Sieges, einen Gott der Liebe, einen Gott der Annahme und wir haben einen souveränen Gott, der auch im Jahr 2021 alles im Griff hat. Christus hat gesiegt, ein für alle Mal. Und wenn du wissen willst, wer dieser Jesus Christus ist, lies Kolosser 1 ab Vers 15. Es sind so Hammerverse, wer Jesus Christus ist. Die werden dich umhauen, diese Verse. Und wir können uns jetzt entscheiden, wie die 10 Kundschafter auf die Umstände zu schauen oder wie Kaleb und Josua auf Gott zu schauen, auf Gottes Möglichkeiten, seine Kraft. Und wisst ihr, ich möchte wirklich meinen Fokus neu auf Jesus richten. Wir haben einen Gott der Einheit liebt unter seinen Kindern. Gott wünscht sich Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht dieselbe Musik mögen, wir müssen nicht die gleichen Hobbys haben, auch nicht dieselben Kleider tragen. Wisst ihr, im Credo kommt die ganze Welt zusammen. Und das ist so was Schönes, wenn du dort Leute aus Indien hast, aus der Türkei, aus Afghanistan und wir beten zusammen. Das ist so genial. Das Reich Gottes ist keine Monokultur. Es ist wunderschön, es ist eine Vielfalt an Farben und Formen. Doch etwas, was sich immer mehr abzeichnet in der bei uns in der Schweiz, auch in Deutschland, ein Riss, eine Spaltung in der Gesellschaft. In 3Gs, sage ich jetzt mal, und in nicht 3Gs. Und dieser Riss, der geht eben durch Gemeinden durch und durch Familien durch. Aber wisst ihr was? Wir gehören zu einem anderen Reich. Wir gehören zu Gottes Volk und wir dürfen Gottes Kinder sein. Dieser Riss, der darf nicht durch die Kirche gehen. Der darf nicht durch die Kirche gehen. Epheser 4, 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist. In einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Es gibt eine Kirche. Nicht meine, nicht deine, sondern nur seine. Und dieser Riss, der darf nicht durch die Kirchen gehen. Und in dieser Kirche Gottes ist jeder willkommen. Ob dick, ob dünn, ob reich, ob arm, ob schwarz, weiß, gelb, ob geimpft oder ungeimpft, ist doch mir egal. Jeder ist willkommen. Jeder. Weil wir auftragsorientiert leben und nicht problemorientiert. Schaut, Probleme und Riesen, die uns bedrohen, die gibt es immer. Die gab es schon immer und die wird es immer geben. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus liegt auf dem Herrn Jesus. Und unser Fokus liegt darauf, den Menschen die beste Nachricht zu geben, die es gibt. Jesus lebt und es gibt Frieden mit Gott. Wahren Frieden, der nicht an äußere Umstände gebunden ist, sondern alleine an das Blut Jesu Christus. Mit einer Herzenseinstellung von Kaleb und Josua: Der Herr ist mit uns, wer sollte gegen uns sein? Es ist so entscheidend, welche Herzenshaltung wir haben, denn die ist ansteckend. Unsere Herzenshaltung ist ansteckend. Sind wir Ermutiger oder sind wir Entmutiger? Das Volk Israel, das ließ sich damals von den Meinungen der 10 Kundschafter anstecken. Sie sahen nur noch Schwierigkeiten, sie waren problemorientiert unterwegs, überall Probleme, überall Sorgen. Und sie sahen Gott gar nicht mehr. Sie sahen den Auftrag nicht mehr. Sie hielten sich nicht an Gottes Verheißungen, an seine Versprechungen. Das alles wurde von ihren Sorgen und ihren Nöten erstickt. Sie sahen überall nur noch Riesen und starke Krieger, schlimme Umstände, aber sie sahen die Macht Gottes nicht mehr. Sie ließen sich von den Umständen entmutigen. Und manchmal frage ich mich wirklich auch, wie sind wir unterwegs? Sind wir problemorientiert unterwegs oder auftragsorientiert unterwegs? Sind wir Entmutiger oder Ermutiger? Wisst ihr, Entmutiger gibt es genügend auf dieser Welt. Unsere Gesellschaft ist so eine Gesellschaft, die entmutigt ist. Unglaublich, da gibt es so viel Elend. Stehe ich bei den 10 Kundschafter? Oder stehe ich bei Kaleb und Josua? Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß nicht, wo du stehen willst. Und vielleicht siehst du dich im Moment auch als kleine Heuschrecke, umgeben von Riesen. Arm und verloren, wie das Mädchen hier auf diesem Bild. Ein einfaches Mädchen, das betet in seinem Zimmer. Und ich glaube nicht, wenn wir dieses Mädchen fragen würden, dass es sagen würde: Hey, ich bin stark, ich bin mächtig, ich bin Sieger, ich habe was zu sagen. Das ist ein Mädchen, das betet im Zimmer. Aber die Wahrheit seht ihr im Spiegel. Die Wahrheit seht ihr im Spiegel. Die ganze Macht Gottes, die ganze Macht des Himmels ist mit ihr. Wir haben oft so ein verzerrtes Bild der Wahrheit. Die Wahrheit ist Kolosser 2,15. Christus ist Sieger und der Herr ist mit uns. Es gibt unzählige Beispiele von Menschen in der Bibel, aber auch von Menschen heutzutage noch leben, die zeigen, nicht die Umstände sind entscheidend, sondern unsere Herzenshaltung, unsere Perspektive. Denn die Aufträge, die Gott gibt, die sind eigentlich immer unmöglich. Nehmen wir mal den Missionsauftrag, Matthäus 28, 19, oder? Man macht alle Nationen zu Jüngern, das heißt, die ganze Welt zu Jüngern machen. Wisst ihr, das hat er ein paar Jüngern gesagt. Das hat Jesus ein paar Jüngern gesagt. Macht die ganze Welt zu Jüngern. Die stehen da und denken, was, sorry, wie soll das gehen? Unmöglich. Aber die Aufträge Gottes, die sind eigentlich immer menschlich unmöglich, weil Gott ist keine Firma. Von einer Firma kriegst du menschlich machbare Möglichkeiten, für das hast du studiert. Für das hast du eine Ausbildung gemacht. Von Gott kriegen die Aufträge, die unmöglich sind, denn er möchte es ja auch durch uns tun. Darum brauchen wir auch Gott, der es tut, den Möglichmacher. Alleine geht es nicht. Wir Menschen sind schon spezielle Wesen. Wir kriegen einen Auftrag von Gott und wir machen eigentlich fast immer dasselbe. Wir kriegen einen Auftrag von Gott und dann schauen wir, was wir haben, was wir können. Wir schauen auf unsere Ressourcen, auf unseren Mangel und denken, unmöglich, geht nicht. anstatt zu glauben und zu vertrauen. Matthäus 14, die Speisung von den 5000. Jesus redet zu einer großen Menschenmenge, das sind 5000 Männer plus noch Frauen und Kinder, also einige tausend Menschen. Und dann bekommen die Jünger den Auftrag, sie mit Essen zu versorgen. Ja, ein paar tausend Menschen mit Essen zu versorgen. Unmöglich, sagen sie, das funktioniert nicht. Sie schauen, was haben wir? 5 Brote, 2 Fische. Ja, da kannst jetzt du die Bilanz so frisieren, wie du willst, das ist unmöglich. 5 und 2, mehrere tausend, unmöglich. Sie schauen auf das, was sie haben, anstatt auf das, was Gott tun will. Und dann ist es spannend, Matthäus 14, sie versuchen den Auftrag selber zu lösen. Sie denken, komm, wir gehen Brot und Fische kaufen für mehrere tausend Leute. Da siehst du die Not, die sie hatten. Anstatt einfach den Auftrag auszuführen und Gott zu vertrauen, dass er es tun wird. Wir müssen bereit sein zu gehen, wir müssen vorwärts gehen, aber Gott wird es tun. Wie? Ja, das lassen wir doch mal einfach Gottes Problem sein. Das macht er schon. In Gottes Rechnung gibt er beim 5 und 2 nicht 7, sondern in Gottes Mathematik gibt 5 und 2 mehrere tausend. Wisst ihr, als wir 2015 mit 3 Kindern nach Beatenberg gingen, in dieses Theologiestudium, ich kann auch sagen, ich habe Budget um Budget um Budget erstellt, und zwar immer tief minus. Unmöglich. Unmöglich. Finanziell unmöglich. 3 Jahre Vollzeitstudium ohne Erspartes. Ich musste alles ins Haus reinbuttern. Das wissen manche von euch. Unmöglich. Wir sind mit minus 500 Franken in Beatenberg angekommen. Wir leben immer noch. Gott ist Gott. Er versorgt uns. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Mann aus der heutigen Zeit. Es ist auf Englisch, aber ich übersetze es. Er sagt, Nick Vujicic sagt, ich habe die Wahl, wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Ich weiß nicht, ob du Nick Vujicic kennst, aber das sagt dieser Mann hier. Ein Mann, der weder Arme noch Beine hat. Aber das Wenige, das er hat, das stellt er Gott voll zur Verfügung. Und ich kann auch sagen, Gott tut Großes durch Nick. Gott tut so viel mehr als seine Arme dazu. Er macht so viel mehr durch diesen Mann. Er ist auf der ganzen Welt unterwegs als Evangelist, als Ermutigungsredner für Christus. Und er ist ein lebendiges Beispiel, was passieren kann, wenn ein Mann oder ein Mensch nicht auf die Umstände schaut, sondern auf Gott schaut. Nicht auf das Wenige, was wir haben, sondern auf Gottes Verheißungen, wenn seine tiefste Herzenshaltung von Gott geprägt ist. Und ich weiß jetzt nicht, was zwischen dir und Gott steht, was deine Sicht immer wieder vernebelt auf Jesus, oder wie deine Riesen heißen, die dich erstarren lassen in deinem Leben, dass du dir vorkommst wie eine kleine Heuschrecke. Vielleicht ist es die Situation mit den Kindern, in der Ehe oder im Job, finanzielle Sorgen, vielleicht ist es eine Sucht, die dich einfach nicht loslässt. Oder auch die momentane Spaltung in der Gesellschaft, die Zukunft, die dir Angst macht. Und ich muss auch gestehen, auch ich komme immer wieder an meine Grenzen. Immer wieder. Und am liebsten möchte ich manchmal aufgeben und sagen, es hat doch alles keinen Sinn. Oft stehe ich vor einer Riesenmauer und ich weiß nicht, wie ich sie bezwingen soll. Doch Gott ist ein lebendiger Gott, der für dich kämpft, der mit dir kämpft. Zerubbabel, 520 vor Christus, der Zerubbabel, der stand auch vor einer riesigen, menschlichen, unlösbaren Aufgabe. Er sollte den zerstörten Tempel von Salomo wieder aufbauen. Dieser wunderschöne Tempel, der durch Salomo erbaut wurde und dann von Nebukadnezar zerstört wurde. Doch wie soll das gehen? Hey? Ich weiß nicht mal, ob Zerubbabel Architekt war oder Maurer oder was auch immer. Wie soll das gehen? Es waren zu wenige Fachkräfte da, es waren zu wenige Arbeiter da, zu wenig Baumaterial war da. Dann gab es Widerstand aus den eigenen Reihen, also nur Probleme, wo man hinsah, nur Sorgen. Und angesichts dieser menschlich unlösbaren Aufgabe sah sich Zerubbabel wahrscheinlich oft auch als kleine Heuschrecke umgeben von Riesen. Die Antwort von Gott an Zerubbabel ist jetzt nicht Zerubbabel, stell dich nicht so doof an. Arbeite einfach mehr. Steh früher auf, arbeite länger, gib ein bisschen mehr Gas. Nein, die Antwort von Gott, die lesen wir in Zacharia 4,6 und die haut dich um. Die Antwort ist, Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Das ist der Unterschied. Gott sagt, Zerubabel, wechsle die Perspektive. Hör auf dein Problem zu schauen. Hör auf den Auftrag zu schauen, auf die Sorgen und Nöte. Schau auf mich. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch den Geist Gottes. Und das ist heute noch so. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du ein Kind des Höchsten. Gott, dein Vater, sagt zu dir, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Und Gott wird es tun. Sein Geist lebt in dir. Galater 2,20. Corrie ten Boom, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Corrie ten Boom ist eine niederländische Christin, eine Judenretterin, die während dem Zweiten Weltkrieg im KZ Ravensbrück eingesperrt war. Ihre Schwester ist dort auch gestorben. Und diese Frau sagt, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Und sie sagt weiter, und das finde ich so krass mit diesem Bild, auf unserer Seite sind mehr und stärker als bei denen, die gegen uns sind. Ein mächtiger hoher Priester und Legionen von Engeln. Und das sagt jemand, der im KZ eingesperrt ist, in einer Situation, die auswegloser nicht sein kann. Ausgeliefert der Willkür der Nazis, misshandelt, umgeben von Tod und Folter. Und wisst ihr, so Menschen beeindrucken mich. Sie bewegen mein Herz. Corrie ten Boom hatte definitiv weniger wie 5 Brote und 2 Fische. Sie hatte nichts. Sie hatte nichts. Und sie bezeugt, dass Gott für ihr tägliches Leben sorgt. Das finde ich unglaublich krass. Die Frau, die sieht im größten Elend, sieht sie die wahren Machtverhältnisse. Der Feind scheint stark. Er scheint stark und groß. Der Feind sät Tod und Verderben, doch die Wahrheit ist, Christus ist Sieger und Gott ist viel stärker und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, Philipper 2,5. Und Corrie, ihr müsst ihre Biografie mal lesen, sie hat sogar im KZ Reich Gottes gebaut. Unglaublich, was die Frau erlebt hat. Und wisst ihr, das Besondere an Corrie war ja nicht ihre Kraft, sie hatte nicht so Muckis. Das Besondere an ihr war die Kraft, die in ihr ist, die Kraft Gottes. Das Besondere an ihr war ihre Perspektive und ihre Herzenshaltung. Voll auf Jesus und voll auf den Auftrag, der Herr ist mit uns, wer sollte gegen uns sein? Für Gott ist auch dein Problem und deine Baustelle weder zu groß noch zu klein. In Psalm 18, Vers 30 lesen wir, denn mit dir, Gott, erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Unser Alltag, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Feinde, sogar Satan persönlich, sagt immer dasselbe. Er sagt, schau auf deine Mauer, wie hoch die ist, wie dick die ist, wie steil. Da kommst du nie rüber. Nie. Unmöglich. Versuch's gar nicht erst. Und wisst ihr, was wir machen? Wir schauen die Mauer an und sagen, ja, das stimmt. Die Mauer ist zu hoch. Und verzweifeln. Falsche Perspektive. Gott sagt nirgends, schau die Mauer an. Gott sagt nirgends, versuche selber rüber zu klettern. Er sagt auch nirgends, grabe durch deine Kraft ein Loch durch die Mauer. Er sagt, überspringe mit mir zusammen die Mauer. Mit ihm und durch ihn. Und das ist, x-mal kommt es, immer wieder in der Bibel, immer wieder, schau auf Gott. Wisst ihr, Gott verspricht uns nirgends, es wird einfach, nirgends. Aber Gott verspricht uns, er ist Sieger. Christus ist Sieger. Und wir dürfen seine Kinder sein, wenn unser Leben Jesus gehört. Seine Kinder. Und oft bin ich selber bin oft wie die 10 Kundschafter unterwegs. Aber ich möchte ein Herz haben wie Kaleb und Josua, wie Zerubabel, wie Nick Vujicic, wie Corrie ten Boom und wie sie alle heißen. Gott ist der Gleiche. Immer und immer. Und wenn es dir ähnlich geht, dann lasst uns das doch jetzt sichtbar machen. Lasst uns sichtbar unsere persönlichen Riesen ans Kreuz bringen. Lasst uns unsere persönliche Mauer überspringen und uns eine neue Herzenshaltung einnehmen. Lasst uns alles aus dem Weg räumen, dass unser Blick trübt auf das Kreuz, unser Blick trübt auf Jesus Christus. Und ich habe für das symbolisch ein paar Steine aus dem Berner Oberland mitgebracht. Die liegen hier als ein Haufen Steine und hier. Das sind eigentlich noch schöne, habe ich heute Morgen gedacht. Und wir hören jetzt ein Lied. Und ich darf dich bitten, während diesem Lied, überlege dir, wie deine Steine, wie deine Mauern heißen in deinem Leben. Wie deine Riesen heißen. Und dann benenn diesen Stein und leg ihn dort am Boden ans Kreuz. Und lass das Zeug hier. Und ich habe auch noch einige Herzen dabei aus Stein. Wenn du hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht persönlich, dann darf ich dich einladen, dein Herz ans Kreuz zu bringen. Gib ihm dein Leben. Das ist unspektakulär und trotzdem das Spektakulärste, was du machen kannst, Jesus dein Leben zu geben. Du darfst ihm einfach dein Herz bringen. Und ich werde dann das abschließen mit deinem Gebet. Aber lass uns das jetzt machen. Und überleg dir, was sind meine Riesen, was ist meine Mauer? Und bringen wir das zum Kreuz. Dann hören wir jetzt das Lied und ich schließe dann ab mit deinem Gebet.
The past that held regret over my head is gone. These chains are ashes now that once were rusted on. I was a runaway, now I am finally home. My mind was a ghost town haunted by yesterday. Until your hand reached out, pulled me out of my grave, into the freedom found only in Jesus' name. I am forgiven, no longer lost. Now I am living in the power. Father gave his son so I could be set free. And now the scales are gone, my eyes can finally see. I'll tell the world of all Jesus has done for me.